Guten Abend. Wir beginnen die Tagesthemen heute mit einem politischen Experiment. Zeigen Ihnen heute keine Wahlkampfauftritte, wie sie üblich sind vor wichtigen Landtagswahlen, wohl kalkuliert und durchchoreografiert. Heute zählt nur Spontanität in fremder Umgebung. Und es gibt zwei Politiker, die sich darauf eingelassen haben. Zwei, die Mandate haben im Bundestag. Philipp Amthor von der CDU, er kommt vom Land und geht mitten rein in den wuseligen Kiez seiner Kollegin Canan Bayram von den Grünen. Sie macht es umgekehrt, verlässt ihren Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und fährt raus in seine Gegend nach Mecklenburg-Vorpommern. Ein Wahlkreistausch auf Zeit, bei dem vorher beide nicht wissen, wo sie landen werden, wen sie treffen und worum es gehen wird in den Gesprächen. Marie von Mallinckrodt über zwei Blind Dates mit der Wirklichkeit.
Die Internetverbindung war auf dem Weg mehrfach weg. Also das ist hier jetzt nicht gerade das prosperierende Deutschland, das man so vor Augen hat, wenn man im Zentrum Berlins unterwegs ist.
Natürlich fühlt man sich irgendwie im heimischen Terrain, fühle ich mich zu Hause in Vorpommern, ganz offen gesprochen, durchaus wohler, als wenn ich jetzt hier politisch unterwegs bin.
Östliches Mecklenburg-Vorpommern. Busse fahren hier nur selten. Canan Bayram erfährt erst jetzt, wohin es geht. An die polnische Grenze zu einem konventionellen Landwirt und Kreisvorsitzenden der heimischen CDU. Er beackert 500 Hektar. Getreide ist sein Hauptgeschäft, das meiste davon geht ins Ausland. Grüne Politik, für ihn eine Bedrohung. Das lange Gespräch ist freundlich, doch mitunter sehr konfrontativ. Im Kuhstall dann eine hitzige Debatte.
Man kann das reduzieren, man muss jetzt Glyphosat nicht kurz vor der Ernte einsetzen, dass man zum Beispiel die letzten drei Getreidehalme...
Aber ich kann das nicht regulieren,
das kann man
als
regulieren.
Gesetzgeber.
Das kann man regulieren, man kann doch schreiben, dass das Glyphosat nicht mehr vor der Ernte eingesetzt werden darf.
Also naja, aber wer soll es kontrollieren?
Also das wird doch bei jedem Pflanzenschutzmittel immer kontrolliert und die machen reingehalten.
Wir sind wirklich dagegen, weil wir eigentlich sagen, das ist ein Risiko, was wir setzen, was man nicht verantworten kann.
Wir gehen mal 10 Schritte weiter, das bessere Klima.
Die Mietpreise in Berlin-Kreuzberg steigen und steigen. Es gibt Protest dagegen. Philipp Amthor beschreitet Canan Bayrams Wege.
Ich habe die beste Straßenbahn der Welt. Aha. Das ist hier immer mega geil und super fantastisch.
Sehr gut.
Und du willst eins, ich sehe das.
Alles Gute.
Der Kiez engagiert sich etwa gegen die Räumung dieses Kiosks, beliebter Treffpunkt unter Nachbarn. Der Mietvertrag lief aus, die neue Miete unbezahlbar für die Kioskbesitzerin.
Ich wollte hier bleiben. Ich wollte für ihn alles unterstützen. Ich wollte mein Lager bleiben. Weil ich mag diese Straße. Ich mag meine Kunde, meine Stammkunde, zum Beispiel wie mein Nachbar.
Also insbesondere für kleine Gewerbe muss auch ein Mietrechtsschutz her. Das ist eine Erwartung an die Politik. Das geht nicht an, dass hier kleine Läden zu Spekulationsobjekten werden.
Es ist natürlich immer eine schwere Balance irgendwie zu halten. Weil natürlich, ich schon sagen muss, aus einer ordnungspolitischen Überzeugung, wenn irgendwer was kauft, ja. Nicht, das ist natürlich jetzt schwierig.
Wenn die Politik das im Parlament nicht auf die Reihe kriegt, dann wird man andere Wege finden müssen, um solchen Leuten zu zeigen, dass sie hier nicht erwünscht sind.
Was heißt das denn?
Lassen Sie mal Ihre Fantasie spielen.
Na, ich sage aber, das ist auch nicht die gute Einstellung zum Rechtsstaat, oder?
Wenige Tage nach dem Gespräch wurde der Kiosk geräumt.
Naja.
In Mecklenburg-Vorpommern leben heute 250.000 Einwohner weniger als noch 1990. Eine Stunde Autofahrt zwischen zwei Wahlkreisterminen. Treffen des Rotary-Clubs in Torgelow. Besichtigung einer Biogasanlage. Freude und Skepsis über den Besuch aus dem fernen Berlin. Die Erfahrungswelten sind oft so unterschiedlich, etwa wenn es um den Wolf geht.
Ich traue mich ja gar nicht, mit meinen Enkeln in den Wald zu gehen. Man weiß nicht, was los ist. Na ja, ist ja noch kein Mensch angegriffen worden. Nein, ist nicht angegriffen worden.
Na, wir sind eben dafür, dass man die Natur so akzeptiert mit den Wölfen. Gibt's auch Beschlüsse? Kann ich Ihnen gerne mal zuschicken, der Fraktion?
Ja, die kennen wir ja auch. Wir sind ja nicht von gestern. Lesen und schreiben können wir auch.
für eine Bundestagsabgeordnete, die in City Berlin letztendlich als Vertreter des Volkes da ist, für die war es, glaube ich, auch ein bisschen eine Bildungsveranstaltung, hier in die Provinz, hier in so eine ländliche Region zu kommen.
Die bunte City Berlin. In Bayrams Wahlkreis ist die Samariterkirche, früher auch oppositionellen Treffpunkt in der späten DDR, heute auch Schutzraum für Menschen in Not. Edeltraud Pohl berät Asylbewerber und Ausländer, die Probleme haben mit Behörden oder etwa bei der Wohnungssuche.
Wenn Sie selber gesprochen Deutsch sprechen und Sie rufen dort an, bekommen Sie nicht mal einen Termin. Ja. Sie kommen also dann zu mir und sagen, hol du mir mal bitte einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung. Und dann geht auch einer von uns mit.
Ja. Deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr, sehr wertvoll, auch für die Integration, dass Sie dort mithelfen und unterstützen. Und in so einer Situation ist es natürlich immer hart. Ich verstehe das auch bei jeder Diskussion um Abschiebung, dass das niemand als Wunschzustand
hat. Der ist deutscher Staat. Der hat inzwischen deutschen Pass.
Edeltraud Pohl schildert am Tor lange Einzelfälle. Sie wird auch persönlich angegriffen.
Ich habe auch schon anonyme Briefe gekriegt. Ich habe auch Anrufe gekriegt, wann ich dann endlich mal aus Deutschland verschwinde.
Das ist inakzeptabel. Und dagegen will ich auch, dass man gegen sowas vorgeht. Weil das ist nichts, wofür Sie sich da rechtfertigen müssen. Das ist Ihr gutes Recht.
Ich glaube, er will das nicht verstehen. Also er lebt in einer anderen Welt. Zu ihm, bei ihm ist alles heil, ist alles so. Er sagt zwar, das muss noch gemacht werden oder das muss noch gemacht werden, diese ganzen Sachen. Aber ich habe eben immer nur mit den negativen Dingen zu tun.
Mecklenburg-Vorpommern und Friedrichshain-Kreuzberg. Lebenswirklichkeiten, die mehr als 100 Kilometer Wegstrecke trennt. Da ist viel Fremdheit.
Jetzt kann ich eher so ein bisschen verstehen, warum die Leute hier so enttäuscht sind von der Politik, weil die reden mit allen, die sind freundlich, die erzählen einem, was ihre Probleme sind und sie haben das Gefühl, keiner hilft dem ab.
Ich möchte vertieft vor allem mir nochmal die Frage zu Gemüte führen, wieso fühlen sich dann auch viele Menschen mit Migrationshintergrund strukturell so diskriminiert?
Auch wenn beide am Ende wieder in ihre Welten eintauchen, ihre Parteipolitik und eigenen Perspektiven, allein das Zuhören bewirkt wohl etwas auf beiden Seiten.
Die beiden haben was gewagt und gewonnen. Neue Einsichten in den deutschen Alltag. Im Netz finden Sie die Langfassung dieser Reportage auf unserem Tagesschau-YouTube-Kanal. Nun zu einem Feld, auf dem die deutsche Politik bisher wenig gewagt hat, jedenfalls nicht den Sprung aus der Deckung, in der sie verharrt, seit der sogenannte Islamische Staat besiegt ist. Wie umgehen mit deutschen Staatsbürgern, die gefangen genommen wurden in Syrien und im Irak als Kämpfer der Terrormiliz? Was tun mit den Frauen und ihren Kindern? Die Kurden wollen diese Gefangenen schnell loswerden, aber die Bundesregierung wartet ab, solange sie kann. Vor kurzem hat ein deutsches Gericht entschieden, in einem konkreten Fall, dass Deutschland die Kinder in Obhut nehmen muss. Und so hat das Auswärtige Amt jetzt die ersten holen lassen. Aus dem Gefangenenlager Al-Haul an der syrisch-irakischen Grenze. Daniel Hechler berichtet.
Sie will zurück nach Deutschland. In ihrer Heimat, die sie 2014 verließ, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Sabila Shabani wollte in Syrien anderen Muslimen helfen, wie sie sagt, bekam dort 3 Kinder. Vor 2 Jahren fiel sie kurdischen Kämpfern in die Hände. Seither lebt die 25-jährige Konvertitin in einem Camp und träumt vom Neuanfang.
Mein Wunsch ist es, natürlich ein normales Leben zu führen, in ein normales Haus zu leben, ohne Gefahr, ohne Waffen, ohne Bomben. Ohne Flugzeuge, ein normales Leben für meine Kinder, dass sie in die Schule gehen können, dass ich noch mal lernen gehen kann, dass ich arbeiten gehen kann.
Gerade für Kinder sind es unhaltbare Zustände. Allein im Al-Hol-Camp leben 75.000 Menschen dicht gedrängt, viele IS-Anhänger. Die Hygiene katastrophal, die medizinische Versorgung schlecht, Krankheiten breiten sich aus. Auch deutsche Minderjährige wachsen so auf, sind der IS-Ideologie schutzlos ausgeliefert. Die kurdische Selbstverwaltung drängt schon länger darauf, dass die Bundesregierung deutsche Kinder zurücknimmt. Letztlich sind diese Kinder Opfer von Extremisten und deren furchtbarer Ideologie. Wenn wir sie im Camp noch länger behalten, werden sie nicht nur für uns eine Gefahr, sondern irgendwann auch für ihre Heimatländer. Das hat auch die Bundesregierung nach langem Zögern eingesehen. Erstmals haben Vertreter des Konsulats heute Kinder aus Syrien nach Deutschland geholt. Nach schwierigen Gesprächen mit der kurdischen Selbstverwaltung und auch auf Druck der Großeltern hin. In Berlin tritt am Mittag Bundesaußenminister Maas vor die Presse.
Es ist sehr erfreulich, dass 4 deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, heute das Land verlassen konnten. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können. Es handelt sich im Wesentlichen um Kleinkinder und deren Unterbringung dort ist alles andere als optimal.
Abfahrt in Richtung Deutschland. 3 Waisenkinder und ein krankes Mädchen auf dem Weg ins Land ihrer Eltern. Für sie ein fremdes Land. Mütter wie Sabila Shabani allerdings müssen weiter warten. Die Sorge, potenzielle Gefährder ins Land zu lassen, ist groß. Mittlerweile bereut sie, sich dem IS angeschlossen zu haben.
Also wenn die mich fragen würden, würdest du es nochmal wagen, würde ich sagen, ich würde nicht nochmal kommen.
Auch wenn Zweifel bleiben, letztlich wird ja wohl niemand den Weg zurück nach Deutschland versperren können.
Und bei mir im Studio ist jetzt Georg Maskolo, der sich schon lange mit dem IS-Terrorismus beschäftigt und der auch diese Geschichte der Waisenkinder mitrecherchierte. Guten Abend, Herr Maskolo.
Guten Abend.
4 Kinder kommen jetzt also nach Deutschland. Was aber ist mit all den anderen Kindern, die noch in syrischen und in irakischen Lagern ausharren?
Ja, es sind 4 von rund 120. So ganz genau weiß man das nicht, die allein sich in Syrien befinden. Die Bundesregierung argumentiert hier, es handle sich um einen Sonderfall. 3 von ihnen waren Waisen, ein anderes schwer erkrankt. Also eine humanitäre Geste, so wie sie übrigens zahlreiche andere europäische Länder, vor allem wenn es um Waisenkinder ging, bereits durchgeführt haben. Was nun die anderen Kinder angeht, stellt sich die Bundesregierung auf den Standpunkt, die Kinder ja und gern, ihre Mütter aber nein. Ich glaube, das letzte Wort in dieser Sache werden die Verwaltungsgerichte haben, weil ja mehr und mehr der Angehörigen klagen und auf Rückführung drängen. Und bisher scheint es so zu sein, als würden die Verwaltungsgerichte sagen, dass mindestens auch die Mütter ein Rückkehrrecht haben.
Die Amerikaner drängeln ja schon länger, Europa, auch Deutschland möge seine Landsleute zurückholen. Warum findet die Bundesregierung da keine klare politische Haltung?
Ja, sie findet, das muss man zunächst sagen, keine klare Position, so wie viele europäische Staaten keine Position in all dem finden. Die Amerikaner sind ganz klar und sagen, wir brauchen da unten und können uns kein neues Guantanamo erlauben. Diese Leute müssen vor Gericht gestellt werden. Wie kann es sein, dass ausgerechnet die Europäer, die über alle Ressourcen verfügen, mit einem solchen Problem nicht umgehen können? Und auch die Kurden drücken und drängeln übrigens, weil sie sagen, wir können diese Leute nicht ewig bewachen. Wir sind nicht die Gefängniswärter der Welt. Und sie machen ein weiteres Argument und sagen, zunächst kommen Tausende solcher Leute zum Kämpfen, zum Morden nach Syrien und in den Irak. Und jetzt sagt ihr Europäer, dass ihr nicht mal in der Lage seid, nachdem wir den Krieg für euch gewonnen haben und die Leute gefangen genommen haben, euch darum zu kümmern. Also ich glaube, diese schwierige Diskussion wird fortgesetzt werden müssen.
Es gibt ja auch die Sorge, von diesen Rückkehrern könnte eine Gefahr ausgehen, auch in Deutschland. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das wird man sicher nicht bestreiten können. Ich habe ja viele von Ihnen inzwischen selber gesehen, erlebt dort unten in den Camps. Es gibt welche, von denen ich glaube, dass sie sich tatsächlich von der tödlichen Ideologie des IS distanziert haben. Aber viele andere haben es nicht. Ja, ohne Frage geht von solchen Menschen ein Risiko aus. Die Amerikaner und die Kurden aber argumentieren nun und sagen, ihr schiebt ja beispielsweise Deutschland auch in großem Umfang Gefährder ab in andere Länder. Wir kennen ja diese Diskussion und argumentiert dann ebenfalls, das Heimatland muss in der Lage sein, mit einem solchen Problem umzugehen. Und eben dieses Argument, das wir beispielsweise in Deutschland oder auch andere Staaten in Europa oft verwenden, benutzen jetzt die Amerikaner und sagen, dies ist eure Verpflichtung, ihr müsst euch um diese Leute kümmern.
Vielen Dank für die Einschätzung, Georg Maskolo hier im Studio.
Gerne.
Plötzlich war da ein Loch im eisernen Vorhang. Im Sommer 1989 öffnet ein Grenzer in Ungarn dieses Holzgatter in der Nähe der Stadt Sopron und guckt nicht hin, als Hunderte durchschlüpfen in den Westen nach Österreich. Es war der 19. August vor genau 30 Jahren, der Anfang vom Ende der DDR. Denn es sind ihre Bürger, die hier massenhaft rübermachen. Weil sie irgendwie erfahren haben, dass Ungarns Demokratiebewegung hier ein Picknick veranstaltet. Eines, das Europa zusammenbringen soll, ein paneuropäisches Picknick. Heute haben sich auch einige von damals wiedergesehen bei der Gedenkfeier am historischen Ort. Christian Limpert berichtet.
Die letzten 100 Meter seien sie gerannt, sagen sie, diesen Pfad entlang unter Lebensgefahr. Irgendwo hier im Wald zwischen Ungarn und Österreich. Für Marlies und Bernd Grunert und die beiden Töchter war das der Weg in den Westen. Genau 30 Jahre ist das her. Immer wieder kommen sie seitdem zurück, um sich an die Flucht über die Grenze zu erinnern, die lange als unüberwindbar galt.
Die größte Angst hatte ich, als wir direkt neben dem Wachturm dann nochmal standen und dann den Stacheldraht sogar noch selbst durchschneiden mussten. Das war sehr, sehr aufregend. Aber dann hier zu stehen an dieser Stelle, endlich das geschafft zu haben, das größte Glück, was wir uns so erträumt hatten, war dann in Erfüllung gegangen, gesund über die Grenze zu kommen.
Diesen historischen Moment hatten sie um wenige Stunden verpasst. Am Grenzübergang Fertörrakosch öffnet sich zum ersten Mal der eiserne Vorhang unter den Augen der Öffentlichkeit und nur für kurze Zeit. 600 Bürger der DDR, die dem Aufruf zu einem paneuropäischen Picknick am Grenzzaun gefolgt waren, flohen so in den Westen. Überrascht von den vielen Menschen seien sie damals gewesen, sagen der Ungar Arpad Behler und der Österreicher Hans Göltl. Die beiden standen sich als Grenzsoldaten gegenüber, auch sie kommen regelmäßig zurück an die Grenze. Klare Befehle habe es auf keiner Seite gegeben, sagen sie. Als ungarischer Offizier befahl Behler seinen Soldaten, nicht einzugreifen.
Ich hatte Angst für meine Männer und für die Idee der Bürger, weil ich dachte, sie fühlen nicht gut die Gefahr sich, weil wenn sie zusammenstoßen mit uns, höchstwahrscheinlich wir die Waffen gebrauchen.
Wer hat ja nicht gewusst, stirbt jetzt der Kommunismus oder nicht? Wenn er nicht gestorben wäre, habe ich gesagt, dann bist du in Sibirien.
Mörbisch in Österreich. Tausende DDR-Flüchtlinge strandeten hier in den Tagen nach dem 19. August. Bis zu 40 Menschen pro Nacht nahm Bertilde Karnitsch damals auf und verpflegte sie. Unter ihnen auch das Ehepaar Grunert mit Töchtern. Helfen sei damals selbstverständlich gewesen, sagt Bertilde Karnitsch heute.
Und wenn ich diese Leute heute noch sehe, geht mir noch das Herz auf.
Manche Flüchtlinge von damals sind Freunde geworden bis heute, die Grunerts zum Beispiel. Die leben inzwischen übrigens wieder in ihrem Heimatort nahe Leipzig. Die Flucht über Ungarn habe sie aus einem geteilten in ein vereintes Deutschland geführt.
Wir sind jetzt froh, dass wir dabei waren, dass wir da auch so ein kleines Steinchen mit dazu beigetragen haben, dass es letztendlich so gekommen ist. Aber es war das größte Glücksgefühl überhaupt.
Viktor Orban war damals noch keine 27 und einer der Köpfe der Demokratiebewegung in Ungarn. Über Nacht berühmt geworden mit seiner Rede hier im Juni 1989 auf dem Heldenplatz von Budapest mit dem Plädoyer für freie Wahlen und den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn. Damals galt er als Liberaler und als Rebell. Das Rebellische ist ihm geblieben und damit muss ein Europa, das heute gar nicht so geeint ist, wie damals erträumt, damit muss dieses Europa zurechtkommen, auch Angela Merkel.
Es ist der feierliche Höhepunkt heute in Schopron, der Gedenkgottesdienst am Vormittag. Politiker und Zeitzeugen sind geladen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban und die deutsche Kanzlerin würdigen das paneuropäische Picknick einstimmig als Weltereignis. Man habe von hier aus den Weg zur europäischen Einheit geöffnet, sagt Orban. Angela Merkel sieht in Schopron ein Symbol für Freiheit, Solidarität und Frieden, mahnt aber auch.
Angesichts der großen Aufgaben, vor denen wir Europäer heute stehen, sollten wir uns eben genau auf diese Werte besinnen, die uns in Europa einen. Wir sollten uns stets bewusst sein, dass nationales Wohl immer auch vom europäischen Gemeinwohl abhängt.
Gut eine Stunde reden Merkel und Orban miteinander. Man wolle nicht nur feiern, sondern auch arbeiten, sagt der ungarische Ministerpräsident anschließend und gibt sich selbstbewusst. Die Länder Mitteleuropas würden in den nächsten Jahren wirtschaftlich zulegen. Die Zusammenarbeit sei für beide Seiten von Vorteil. Keine Annäherung gibt es in Streitfragen wie der europaweiten Verteilung von Flüchtlingen und der Grenzsicherung. Der Bau eines Grenzzaunes stehe laut Orban nicht im Widerspruch zu den Ereignissen von damals. Vor 30 Jahren haben wir Mauern eingerissen, damit die Menschen frei sein konnten und in Sicherheit leben konnten. Und jetzt, 30 Jahre später, schützen wir die Südgrenze Europas, damit sie auch weiterhin frei sein können und in Sicherheit leben können. Über Gemeinsamkeiten reden, um sich in Streitfragen anzunähern, das hat sich Angela Merkel zum 30. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks gewünscht für die Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland. Ob ihr dieser Wunsch in Ungarn wirklich erfüllt wird, das ist unklar.
Das geteilte Europa, damals und heute. Dazu jetzt der Kommentar von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk.
Dankbar zu sein, fällt manchmal schwer. Wir Deutschen haben den Ungarn ja viel zu verdanken, vor allem ein Stück Wiedervereinigung. Und man würde diesen Dank auch gern zum Ausdruck bringen. Aber da ist Viktor Orban, dieser Diktator, wie ihn Jean-Claude Juncker mal genannt hat, nur halb im Scherz. Und dieser Orban sagt jetzt zu Angela Merkel, nach den Gesetzen der Ritterlichkeit ziehe er von Weitem den Hut vor hart arbeitenden und erfolgreichen Damen. Das soll ein Lob sein? Nein, der Satz ist schrullig und er bringt Distanz zum Ausdruck. Wer den Hut von Weitem zieht, mag sich nicht über die Straße bequemen, sondern bleibt lieber auf der anderen Seite. Angela Merkel machte es heute nicht viel besser in Ungarn. Sie kam, sah und erfüllte ihre Pflicht. Sie kratzte zusammen, was noch da ist an deutsch-ungarischer Gemeinsamkeit. Es ist nicht viel mehr als das Picknick in Sopron vor 30 Jahren. Die Erinnerung daran ist der größte gemeinsame Nenner zwischen Deutschland und Ungarn. Und trotzdem, diese kühle Gedenkfeier heute kann der Beginn einer Annäherung sein. Denn was Orban und Merkel sagten, hat ihre Entfernung zueinander nicht noch weiter vergrößert. Und das ist schon bemerkenswert. Denn lange hat Viktor Orban sich immer weiter entfernt. Von Deutschland, von Europa, von dessen Werten, von der liberalen Demokratie, von den konservativen europäischen Parteifreunden. Inzwischen steht Ungarn mit Orban hart am Rand Europas. Sein nächster Schritt wäre der Austritt. Oder die Umkehr. Und was heute gesagt wurde, klang dann doch eher nach Umkehr. Und damit beginnt jeder Weg zurück.
Der Kommentar von Achim Wendler. Die Verteidigungsministerin ist gerade auf ihrer ersten Auslandsreise. Annegret Kramp-Karrenbauer besucht deutsche Soldatinnen und Soldaten im Nahen Osten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Erste Station der Reise ist Jordanien. Dort warb die Verteidigungsministerin für eine Verlängerung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr. Beim Besuch der deutschen Soldaten sagte Kramp-Karrenbauer, der Druck auf die islamistischen Terroristen in der Region dürfe nicht nachlassen. Momentan sind etwa 450 Soldaten in Jordanien und im Irak stationiert. Das Mandat für ihren Einsatz läuft Ende Oktober aus. Die Koalition sieht sich dem Ziel näher gerückt, den Anstieg von Mieten in Ballungsräumen zu dämpfen. Union und SPD verteidigten heute die vom Koalitionsausschuss gefassten Beschlüsse gegen Kritik von Mieter- und Vermieterseite. Vorgesehen ist unter anderem, die Mietpreisbremse bis 2025 zu verlängern. Wohnungs- und Immobilienwirtschaft werten das als Farce, die Fehler der Politik verdecken solle. Der Mieterbund verlangt weitere Schritte bei Bestandsmieten. Die seit Wochen andauernden Proteste in Hongkong für mehr demokratische Rechte wirken sich auch immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in der Sonderverwaltungszone aus. Sorge bereiten vor allem die wachsenden Spannungen mit Festlandchina. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Hongkong ist der viertgrößte Börsenplatz der Welt und entsprechend ist die Bedeutung dieses Finanzplatzes groß. Seit den Protesten in der ehemaligen britischen Kronkolonie und den Warnungen aus Peking an die Demonstranten nehmen jetzt auch die Sorgen internationaler Investoren zu. Neben dem schwelenden Handelskonflikt und den Sorgen vor einem ungeregelten Brexit drückt auch der Konflikt zwischen Demonstranten in Hongkong und der Zentralregierung in Peking die Kurse des Hang Seng Index. Binnen eines Monats hat die Hongkonger Börse 9% eingebüßt. Schlimmer als der Verlust von Börsenwerten dürfte schwindendes Vertrauen sein. Hongkong als Sonderverwaltungszone galt Investoren als sicher. Durch die Drohungen aus Peking und Sorge vor einem möglichen militärischen Eingreifen wächst die Sorge, Rechtssicherheit zu verlieren. Die aber ist ein hohes Gut, deren Verlust in Hongkong riskant für China wäre.
Schwere Unwetter in Hessen und Bayern haben gestern Abend erhebliche Schäden verursacht. Die Feuerwehr in Hessen meldete mehrere Verletzte und rund 1000 Einsätze. Probleme gab es auch bei der Bahn. 400 Reisende mussten den ICE von Hamburg nach München verlassen. Beschädigte Oberleitungen und ein Blitzschlag in ein Stellwerk verursachten Streckensperrungen und sorgten auch heute für zahlreiche Verspätungen.
Bleibt mir Ihnen zum Schluss noch eine Kinogeschichte ans Herz zu legen, die sich hier in Neapel wahrscheinlich jeden Tag genauso abspielt wie im Film. Paranza, der Clan der Kinder, heißt der Film. Und das Wort Paranza beschreibt im Italienischen eine Methode, nachts Fische ins Netz zu locken mit hellem Licht. So wie der Mafia immer wieder Kinder ins Netz gehen. Die billige Helfer sind bei Drogenhandel, Geldwäsche und Mord und die am Ende nicht selten selber sterben. Um solche Kinder geht es in diesem Film, dargestellt von Laienschauspielern aus den armen Vierteln Neapels. Sie bringen das auf die Leinwand, was der Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano aufgeschrieben hat, und sie sind damit auf schaurige Weise überzeugend. Klaus Lesche.
Eigentlich wollen die doch nur spielen, sich stylen für den Abend im Club, ein bisschen angeben mit Markenklamotten, Mädchen beeindrucken.
Hey Süße, bist du auf Insta?
Nein.
Mann, bist du hart?
Abgeblitzt. Für den großen Auftritt brauchen Nicola und seine Freunde Geld. Möglichst viel, möglichst schnell. Dafür gibt es in Neapel nur eine Adresse, die Camorra.
Wenn ihr euch benehmt und vor allem, wenn ihr euch von den Strianos, diesen Verrätern, fernhaltet, dann dürft ihr Hasch für mich verkaufen, vor der Uni.
Echt?
Da könnt ihr absahnen.
Sie sahnen ab, doch Nicola hält sich nicht fern vom verfemten Striano-Clan. Als etliche Camorra-Bosse in Neapel verhaftet werden, wittert er seine Chance. Mit dem gleichaltrigen Agostino Striano will Nicola die Macht im Viertel an sich reißen.
Nico, das Viertel kann man nur mit Waffen übernehmen. Die wir aber nicht haben. Was willst du machen?
Eine Knarre zu besorgen ist kinderleicht. Ist nichts dabei. Die können wir beide locker fertig machen.
Senza padre, padre non si vede mai.
Nicola wächst ohne Vater auf. Es gibt auch keine andere väterliche Instanz wie den Staat, die Schule, einen Lehrer oder Priester. Diese Jugendlichen leben ohne Orientierung, ohne Bezugspunkte in den heruntergekommenen Straßen Neapels.
Mamma mia.
Die Waffen für Nicolas Putsch liefert ein Camorra-Boss, der im Hausarrest sitzt. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Für die Gang sind die Waffen wie Aladins Wunderlampe. Sie sollen ihre Wünsche erfüllen, hier und jetzt. Die Zukunft existiert für diese Jugendlichen nicht und die Vergangenheit ist nur etwas für die Alten. Wer an die Zukunft denkt, wer plant und spart, gilt in diesen Kreisen als Verlierer. Nur die Gegenwart zählt, wie bei Instagram. Roberto Saviano weiß, was in seiner Heimatstadt Neapel läuft. In Paranza findet der Schriftsteller und Drehbuchautor großartige Bilder für diese verlorene Generation von Vespa-Gangstern, so jung und schon so kriminell. Wenn Nicola seine Freundin mit Luftballons überrascht, weht ein Hauch von Kindergeburtstag durch den Film.
Nicola ist total verkleidet. Er hat wunderhübsche Herzchen in den Augen.
Das sind die gleichen Jungs, die wenig später töten und wohl selbst bald getötet werden. Sie wollen den kurzen Rausch der Macht, nicht das lange Leben in Armut.
Paranza ab Donnerstag im Kino. In Bayern und in Hessen räumen tapfere Menschen jetzt immer noch die Trümmer weg, die der heftige Wind hinterlassen hat am Wochenende. Carsten, was war da los?
Tja, die Frage ist vielmehr, warum gibt es manchmal Gewitter, die einfach nur ein schlappes Gewitter sind und manchmal das, was wir gestern erlebt haben, diese unwetterartigen Gewitter. Wir müssen uns die Ausgangslage von gestern Nachmittag in Deutschland anschauen. Im Nordwesten gab es gestern Nachmittag Temperaturen von nur 17 Grad, zur gleichen Zeit in Bayern von 34 Grad. Große Temperaturunterschiede sind eine Quelle für große Energieumsätze in der Atmosphäre. Und genau dazwischen, an der Luftmassengrenze, zog gestern Nachmittag auch ein kleines, intensives Sturmtief entlang. Auf dem Brocken im Harz gab es gestern Nachmittag Orkanböen. Und jetzt gucken wir in die beiden Regionen, die besonders betroffen waren. Zum einen in den Kreis Offenbach am Main. Dort war es kurz nach 6 soweit und 2 Stunden später in Amberg in der Oberpfalz. Die Radarbilder von 18.05 Uhr von der Region südlich von Offenbach zeigen diese Gewitterzelle. Langen und Dietzenbach hatten die schwersten Zerstörungen. 5 Minuten später lag diese Gewitterzelle schon 10 Kilometer nordöstlich. Das heißt, die bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Kilometer pro Stunde. Und was Gewitter machen, die holen sich die höhere Windgeschwindigkeit von oben und mit den Schauern kommen diese Fallböen, die dann noch höhere Geschwindigkeiten produzieren. Beispiel Kümmersbruck in der Nähe von Amberg in der Oberpfalz. Da sah das Bild so aus. Hier wurde gestern eine Windgeschwindigkeit bei der dortigen Wetterstation gemessen von 152 Kilometer pro Stunde. Es kam also einiges zusammen, das dann zu diesen Verwüstungen führte. Auch jetzt aktuell haben wir Gewitter, die aber längst nicht so intensiv sind. Aber wir haben auch kräftige Regenfälle, vor allem unmittelbar am Alpenrand in der Nacht. Und einzelne kurze Regenschauer und schlappe Gewitter gibt es auch im Nordwesten. Morgen Vormittag bleibt es ebenfalls bei dieser Einteilung. Im Nordwesten einzelne Schauer, im Alpenvorland teilweise stärkerer Regen. Dazwischen allerdings, und das ist für die meisten Menschen doch mal zum Durchatmen, viel Sonnenschein. Auch am Nachmittag hier sonniges Wetter, wenige Schauer im Nordwesten und der länger andauernde Regen, vor allem südlich der Donau. Dort Temperaturen von 15 bis 17 Grad, sonst 20 bis 26 Grad. Kurz noch die weiteren Aussichten. Es wird sonniger und Richtung Wochenende kommt der Sommer zu uns zurück.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen am Montag. Hier im Ersten geht es gleich nochmal zurück in die Zeit der Wende. Die Story im Ersten dokumentiert das schwierige Erbe der Treuhand und hat dazu auch die Chefin von damals vor die Kamera geholt, Birgit Breul. Wir sind morgen Abend wieder hier. Bis dahin.